herzlich willkommen zu Ausgabe 173 vom Aus dem Exli Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich spreche heute mit Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend aus Berlin.
Und mit Moritz. Hallo Moritz.
Guten Abend.
Ja, uns fällt heute die Aufgabe zu, aus Chronistenpflicht über den vergangenen Montag sprechen zu müssen. Müssen natürlich noch über dieses Spiel sprechen, über dieses Relegationsrückspiel, das die Fortuna nach Elfmeterschießen gegen Bochum verloren hat und das uns mit Sicherheit noch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, wir schauen mal so ein bisschen, wie wir diese Folge jetzt angehen. Wir wollen es wahrscheinlich eher ein bisschen kürzer halten, aber mal gucken, ob wir das im Endeffekt schaffen. Also wir werden auf jeden Fall nochmal eine Saisonrückschau aufnehmen. Also uns geht es jetzt wirklich nur darum, irgendwie dieses Spiel einfach abzuarbeiten, auch vielleicht ein bisschen therapeutisch irgendwie abzuarbeiten und dann abzuhaken. Und sodass wir uns dann einfach ab der nächsten und wahrscheinlich letzten Aufnahme dann eben für die Saison 23/24 eben anderen Themen widmen können.
Podcast für Katharsis quasi.
Ich hoffe mal, dass das jetzt dann so wirkt. Ne?
Wir hoffen das. Ja. Mhm. Mal sehen, was passiert. Aber wir müssen durch das Tal der Tränen gehen.
Ja, ich denke auch. Also verarbeiten müssen wir hier an den Mikrofonen und ihr alle, die ihr zuhört, das sowieso. Und das wird uns hoffentlich allen dabei irgendwie helfen. Zunächst mal wirklich auch Respekt an alle, die jetzt hier nochmal extra zuhören, die extra nochmal dafür eingeschaltet haben. Das wissen wir auf jeden Fall auch sehr zu schätzen. Das ist auch, glaube ich, nicht besonders cool, sich jetzt dem Ganzen irgendwie nochmal auszusetzen. Aber es muss, glaube ich, irgendwie sein für uns alle. Und das wollen wir heute irgendwie dann tun. Zunächst mal an euch beide. In welchem Zustand der Verarbeitung befindet ihr euch gerade? Irgendwie Akzeptanz, Wut, Trauer, was gibt's da hinter diese verschiedenen Stufen? Wo seid ihr da gerade?
Also aus der Wutphase bin ich auf jeden Fall raus. Die war ganz extrem noch den gesamten Montagabend und hat mir auch vielleicht ein paar Minuten Schlaf gekostet. Aber als ich am Dienstagmorgen aufgewacht bin, liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt eine Woche habe, gerade von der Arbeit, die mich mit anderen Highlights ziemlich von Fußball abgelenkt hat, was eigentlich erstmal ganz zuträglich war. Aber trotzdem habe ich schon gemerkt, als ich aufgestanden bin da am Dienstag, die Wut ist erstmal weg, jetzt ist vor allem irgendwie Trauer. Also schön gewesen. Bei Akzeptanz bin ich noch nicht.
Moritz?
Also bei mir ist ein bisschen ähnlich. Ich war sowohl auch an dem Montag als auch jetzt die letzten Tage so knietief in Arbeit versunken, dass ich auch wirklich nicht viel Zeit hatte, darüber nachzudenken. Genau, und was der Tim gerade Schönes gesagt hat, von wegen keine wache Minute und ein paar Minuten des Schlafs, das ist, glaube ich, bei mir dann auch der Fall gewesen jetzt in den letzten beiden Tagen. Also am Montagnacht konnte ich natürlich auch irgendwie überhaupt nicht pennen, obwohl ich Dienstag früh raus musste. Und gestern Abend, heute ist Mittwoch wahrscheinlich, ne? Entschuldigung, ich bin schon wieder so drin. Genau. Ich völlig den Überblick. Gestern Abend ist dann auch so ein Moment, wo man wirklich völlig zerstört ins Bett fällt und über ganz viele Dinge nachgrübelt, die jetzt nicht alle mit der Fortuna zu tun haben, und dann kommen die Bilder und dann liegt man deswegen noch mal eine Stunde länger wach. Also das war tatsächlich gestern Abend meine Nacht, als ich quasi den anderen Scheiß abgehakt hat, der so im Kopf rumgeht, bevor man dann einschläft, kamen dann die Bilder. Und deswegen glaube ich, ist es eben so wichtig für uns, für mich, dass wir da jetzt einmal drüber sprechen und vielleicht wird es dann besser. Vielleicht lässt es einen dann los.
Ja, also loslassen
Wie ist denn bei dir?
wird uns das, glaube ich, alle irgendwie erstmal eine längere Zeit nicht. Ja, bei mir, ich hatte auf jeden Fall, ja, also Montagnacht natürlich genau dasselbe. Also ich konnte auch überhaupt gar nicht pennen. Auch einfach, weil ich halt noch, also neben aller Enttäuschung halt einfach noch total aufgekratzt war, einfach, weil das ja
Ja.
schon irgendwie auch einfach sehr, sehr viele Emotionen sind, die da halt irgendwie einen fluten irgendwie an so einem Tag, und weil einfach auch dieser Knoten, also der ja auch erstmal irgendwie ein theoretisch positiver Knoten ist, den man ja irgendwie dann während des ganzen Spiels irgendwie im Magen hat, ja, der einfach nicht gelöst wurde. Also weder dadurch, dass es mal irgendwie einen Torjubel gab, noch dadurch, dass man vielleicht irgendwie zum Ende des Spiels einfach ein 0:2 hätte ekstatisch feiern können. Und der wird dann ja irgendwie nur so nach und nach halt dadurch gelöst, dass der halt irgendwie, ja, in so eine Enttäuschung irgendwie übergeht. Aber halt, ja, der wird halt eben nicht so zerschlagen wie ein gordischer Knoten eben, so in einem Moment, sondern ja, irgendwie hängt einem das dann ja einfach noch nach. Und ich glaube, ja, einfach so dieses Realisieren, was da jetzt wirklich passiert ist. Ja, das ist bei mir jetzt auch noch irgendwie, das ist jetzt irgendwie auch noch nicht komplett vorbei. Also das wird mit Sicherheit auch einfach noch den ganzen Sommer irgendwie überdauern, und es wird auch immer wieder neu aufgerissen werden, weil jetzt, glaube ich, auch einfach über die nächsten Tage und Wochen uns schon irgendwie noch, ja, vielleicht der ein oder andere Spieler verlassen wird, wo es halt richtig wehtun wird und wo man sich vielleicht hätte vorstellen können, dass man noch eine größere Chance gehabt hätte, den Spieler zu behalten. Und ja, spätestens, wenn man sich dann irgendwie auch nochmal vielleicht das ein oder andere Interview mit einem Spieler hinterher angeschaut hat, falls man dazu die Kraft oder ja, oder halt eben die Zeit gehabt hat, die Pressekonferenz mit Daniel Thun, und da gesehen hat, wie zerstört die halt einfach alle gewesen sind und wahrscheinlich einfach immer noch sind und auch noch sein werden. Das macht es dann irgendwie auch schwer, das so abzuhaken, ja.
Ja, das spielt auf jeden Fall mit rein. Also nicht nur, dass man halt dieses Jahr nicht aufgestiegen ist, sondern das Wie spielt in diese Leere, die sich so ein bisschen ausbreitet, ja auch rein, weil irgendwer, ich weiß nicht, war das in den Medien oder hat das ein Bekannter von mir zu mir gesagt, weiß ich nicht mehr, aber irgendwer hat ja gesagt, ist das jetzt der Mainz 05-Moment von Fortuna Düsseldorf. Also ich meine, es ist schon krass, das aus der Hand zu geben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wir wissen ja nicht, wer beim Trainingsauftakt alles noch dabei sein wird, aber auch bis dahin wird das nicht aus den Klamotten geschüttelt sein bei den Spielern. Und das macht das Ganze halt irgendwie noch viel bitterer, als es überhaupt schon ist. So, dass man halt möglicherweise befürchten muss, dass es auch einen Einfluss auf zumindest den Start der nächsten Saison haben wird.
Ja, und es kann natürlich auch einfach auf die ganze Saison irgendwie einen großen Einfluss haben, ne? Also dass halt ein Kader und ein Trainer und vielleicht eben auch ein ganzer Verein sich von sowas halt erstmal eine längere Zeit halt nicht erholt, das kann halt sein. Also vielleicht macht es da auch mehr Sinn, über den Aspekt jetzt irgendwie am Ende der Folge nochmal zu sprechen, oder
Ja.
noch besser vielleicht sogar einfach auch in der
Ja.
Saisonrückschaufolge. Aber ich glaube, am Ende gibt es da halt zwei Wege, und entweder ja, beschäftigt dich halt das halt wirklich noch und holt dich vielleicht eben auch in wichtigen Momenten, in großen Spielen halt irgendwie wieder ein. Oder du wächst halt daran und es macht dich halt stärker. Und ja, und ich glaube, wie wir das sehen und was wir da erwarten, da können wir vielleicht wirklich zu einem späteren Zeitpunkt drüber sprechen.
Ja. Aber also ich
Und
glaube, es hat einen großen Einfluss darauf, dass diese Akzeptanzphase bei mir auf jeden Fall auch noch ein Weilchen braucht, dass ich mir halt über die Art und Weise, wie man jetzt gescheitert ist, schon auch Gedanken mache und das Ganze noch viel trauriger macht, so.
ja, und du hast wirklich was Wichtiges gesagt, so dass man da jetzt nicht aufgestiegen ist. Also es ist, glaube ich, gerade für mich eigentlich gar nicht so dramatisch, weil irgendwie ich wirklich wenig Lust gehabt habe auf die Bundesliga, auf diese ganzen uninteressanten Mannschaften, die da auf einen warten, auf die vielen Spiele, die man potenziell chancenlos gewesen wäre. Und dazu im Gegensatz halt wieder diese super attraktive zweite Liga, auf die ich halt richtig Bock habe. Ja, also so, ich war halt, ich habe mich nicht zu 100% darauf gefreut, nächstes Jahr erste Liga zu spielen, aber ich hatte natürlich genauso wie wir alle unglaublich Bock auf diesen Aufstieg und auf diesen Moment und ja, dass man halt einfach einen würdigen Abschluss für diese Saison halt hinbekommt. Und es ist ja eben auch das Wesen des Fußballfans, dass man halt will, dass die Mannschaft maximalen Erfolg hat. Und dann halt in dieser Art und Weise halt eben ganz kurz davor zu stehen und die Tür geöffnet zu haben und eigentlich nur noch durchgehen zu müssen und dann in dieser denkbar bittersten Weise das halt irgendwie zu Hause vor dem eigenen Publikum eben noch zu verspielen, den höchsten Vorsprung zu verspielen, der halt jemals in einer Relegation verspielt worden ist. Also sowohl für die Bundesliga-Relegation als auch in der Relegation zur zweiten Liga. Es ist überhaupt erst das zweite Mal, dass halt eine Relegation im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Das war das letzte Mal noch in der ersten Relegationsphase, so 1988. Das ist sehr, sehr lange her. Da haben wir alle hier von uns zumindest noch kein einziges Mal, glaube ich, Fortuna live im Stadion gesehen, als das passiert ist. Das hat wirklich eine historische Dimension und ja, das wird auf jeden Fall uns in unserer Fan-Identität schon irgendwie krass prägen, glaube ich. Und das wird uns noch einige Zeit einfach bleiben.
Vielleicht, bevor wir uns dem Spiel nähern, noch eine Sache, die meine Gefühlslage momentan komplett macht, weil da mischt sich noch so ein weiteres Gefühl mit rein in diese Trauer und auch in diese ja, Angst davor, dass das halt relativ lange nachwirken wird. Also wenn ich sage, ich habe unruhig geschlafen, dann könnte es sein, ich kann mich selten an meine Träume erinnern, dass in diesem Traum auch irgendwelche Bärenfelle, die an der Wand hingen, plötzlich wieder zum Leben erwacht sind, denn über diese überschwängliche Einleitung bei unserer letzten Aufnahme habe ich mich im Nachhinein auch nochmal sehr geärgert und gedacht, nachher hat das auch noch irgendeinen Einfluss gehabt, aber ich bin ja nicht abergläubisch.
Ich habe das Ganze ja, ich habe diese Folge ja ein paar Tage nachdem ihr sie aufgenommen hattet, gehört. Und ich glaube, in dem Moment, in dem ihr die Folge aufgenommen habt, war ich in ungefähr der gleichen Stimmung wie ihr. Und zwei Tage später habe ich mich aber schon durchgehend eingeschissen, wenn ich an dieses Spiel gedacht habe. Und mir war es auch sehr positiv, was ihr da von euch gegeben habt.
Ja. Aber eingeschissen ist vielleicht jetzt die perfekte Überleitung zum Spiel, oder?
Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Die habe ich auch gebaut.
Ja. Also die Aufstellung erstmal war ja jetzt nicht überraschend, aber dann ist ja so ein bisschen die Frage, mit was für Mindset sind die Spieler da rausgekommen aus den Katakomben. Und da war ja von vornherein irgendwie zu spüren, dass die Körpersprache bei Bochum auf jeden Fall so ein positiver war, gestimmt. Ist ja auch irgendwie klar. Wer hatte an dem Tag was zu verlieren? Ist das irgendwie klar. Ja.
Ja, und fandet ihr das denn wirklich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade so die ersten 15, 20 Minuten dachte, dass halt eigentlich beide Mannschaften auf demselben Level waren. Also es geht ja auch total gut los, dass halt direkt Autanaka diese Schusschance hat in der ersten Minute, die halt dann irgendwie noch abgeblockt wird, wo Fortuna so einen hohen Ballgewinn hat. Und ich dachte halt, Bochum ist auf jeden Fall verwundbar und das waren die da auch. Also ich finde, wenn du hattest in den ersten 15, 20 Minuten, hattest du auf jeden Fall die Chance, mit der gleichen Spielweise wie im Hinspiel zu einer Chance zu kommen. Und wenn man da halt eine von verwandelt hätte, dann wäre das Spiel sofort aus gewesen. Es wäre sofort tot gewesen. Bochum war auch verunsichert. Die waren nicht, die waren nicht viel besser. Nur leider hast du es halt eben bei der Fortuna auch gesehen, dass da halt kleine Unsicherheiten drin waren und dass man, was man ja dann einfach auch im weiteren Verlauf des Spiels noch viel mehr sehen sollte, ja, dass man halt einfach nicht dass man eben nicht auf der Höhe war, dass man halt irgendwie nicht ja, den gleichen Biss hatte, dass man nicht den gleichen Zugriff hatte, aber das galt ehrlicherweise für Bochum auch. Also das war in den ersten 20 Minuten, fand ich, genau das Spiel, was ich mir eigentlich erwartet hatte.
Da hast du vielleicht recht. Das mit der Körpersprache ändert sich wahrscheinlich erst nach dem 0:1, aber ich glaube, spätestens da hat man die Verunsicherung spüren können, so von wegen, wir können heute hier richtig was verlieren. Und sag mal, dieser Abschluss von Ao Tanaka, den du da ansprichst, ja gut, ich meine, klar mauert man sich nicht zum 0-0, wenn man weiß, der Gegner muss kommen, aber also klare Einschusschancen waren ja wirklich Fehlanzeige, auch bis man da 0:1 in Rückstand gerät. Und als man dann 0:1 in Rückstand gerät, also ich fand vor allem irgendwie, man hätte mal so eine Fotoserie von den Gesichtsausdrücken auch von Daniel Thune machen sollen. Der hätte perfekt mit seinem Gesicht auch die Story dieses Spiels wiedergegeben. Also das sah ja auch sehr skeptisch aus, was er da von draußen zu sehen. Also man konnte an seinem Gesichtsausdruck sehen, dass er nicht zufrieden war damit. Und das heißt, irgendwie scheint ja da ein Plan nicht ganz aufgegangen zu sein. Also wahrscheinlich wollte man das Spiel viel aktiver gestalten und viel mehr mitspielen. Und das hat ja eigentlich nicht so geklappt, finde ich.
Ja, das hat jetzt Thune ja auch nochmal gesagt, weil sich das ja, glaube ich, viele gefragt haben und wir ja auch gefragt haben und vor allem ja auch wir im Stadion gefragt haben, warum man halt das Spiel so passiv angeht und warum man eigentlich, also eigentlich spätestens mit dem 0:1 ja so gewirkt hat, als hätte man in dem Augenblick gesagt, alles klar, jetzt versuchen wir halt einfach noch 70 Minuten lang keinen Gegentreffer mehr zu kassieren. Ne, das, so hat es einfach gewirkt und so hat es ja auch gewirkt, dass man erst so spät halt die Wechseloptionen gezogen hat und welche man da gezogen hat, da können wir auf jeden Fall dann auch später nochmal drüber sprechen. Also so ist es, wie es halt gewirkt hat auf uns Fortuna-Fans. Da hat aber Thune jetzt nochmal gesagt, dass das sehr wohl nicht der Plan gewesen ist. Dass das eben nicht der Plan gewesen ist, die ganze Zeit nur Bälle rauszuschlagen, lange mit langen Bällen nach vorne zu arbeiten oder halt, was ja viel häufiger passiert ist, einfach lange Bälle ins Nichts zu schlagen. Dass das halt einfach so gelaufen ist, weil man es eben nicht geschafft hat, den aktiven Plan irgendwie, den proaktiven Plan umzusetzen. Dass man einfach eben nicht diese hohen Ballgewinne hat forcieren können, dass man halt eben dann, wenn man Ballgewinne gehabt hat, eben keine Anspieloptionen gehabt hat. Und ich glaube, das ist einfach einer der Punkte, ja, oder vielleicht einfach auch der Hauptpunkt, wie man am Ende halt dieses Spiel halt erklären kann. Es ist am Ende, glaube ich, alles relativ simpel. So in dem Moment dieser großen Aufgabe hat es einfach die Mannschaft nicht geschafft, das umzusetzen, was sie sich vorgenommen hat und was sie eben auch schon häufig gezeigt hat, was sie umsetzen kann. Und daran, neben natürlich vielen Detailfragen, aber daran hat es am Endeffekt halt im Großen gelegen.
Ja, aber also in so einem Spiel brauchst du halt einfach mal einen guten Spielzug, der zu einer richtig guten Chance führt, um dir halt quasi aus gelungenen Aktionen ein bisschen Selbstvertrauen, was du ja eigentlich haben solltest, aber wie gesagt, man hatte ziemlich viel zu verlieren an dem Tag, zurückzuholen. Und also nach dem 1:0 ist, finde ich, die bezeichnendste Situation, dass irgendwann Anfang der zweiten Halbzeit Tim Oberdorf da eine riesige Einschusschance mit einer wirklich gut gelungenen Grätsche wettmacht und da auch dann probiert, sich selbst und die Spieler um sich herum zu pushen, weil er das ja feiert wie eine dieser Offensivaktionen, die man halt einfach nicht gehabt hat. Und das hat aber irgendwie nicht geklappt. Also es war irgendwie, als hätte man nicht 14 Spieler am Stück nicht verloren. Also nach dem 0:1 war nur noch Verunsicherung für mich spürbar und nicht mehr irgendwie, hey, wir sind doch eigentlich eine Mannschaft, die kann sowas wegstecken. Und das fand ich schon krass. Also ich meine, die Fallhöhe war, glaube ich, jedem im Stadion bewusst und gerade den 11 Männern in Rot-Weiß auf dem Platz. Und leider hat das schon auch mit zu dem Ergebnis beigetragen, würde ich sagen. So viel man davor darüber besprochen hat, wie gehen wir denn damit um, wenn wir 0:1 in Rückstand liegen, hat das alles null geholfen. Also das war meine Ansicht. So.
Moritz, was würdest du sagen? Ist es so einfach über die Psychologie des Spiels zu erklären, dass man einfach da, dass man einfach sieht, okay, Fortuna hatte einfach was zu verlieren und hatte halt eben so dermaßen viel zu verlieren und Bochum hatte eigentlich nichts mehr zu verlieren.
Genau, ich glaube, das ist ein Ding, aber wie du schon sagtest, es gab auch nicht das, was ich erwartet hatte, war ein absolutes brutales Anrennen und Draufgehen von Bochum in den ersten 15 Minuten. Also in meinem Kopf war es ein bisschen, wir müssen die ersten 15 Minuten so ein bisschen überstehen. Und dann wird sich das Ganze ein bisschen beruhigen. Und es war ja die ersten 20 Minuten ein durchgängig hektisches und unschönes Fußballspiel auf beiden Seiten. Ich fand auch, Bochum war ja vielleicht etwas griffiger und vielleicht ein bisschen zielstrebiger, aber die haben ja auch nichts wirklich hinbekommen. Aber man hat halt der Fortuna dieses fehlende Selbstvertrauen angemerkt. Und irgendwie ist es natürlich zu psychologisieren. Ich habe nach dem Spiel mit einem Bekannten noch im Blog gesprochen, der in dem Moment auch eher wütend war, auch eher auf Daniel Thune wütend war. Er meinte so, wie kann das sein, dass er es nicht geschafft hat, deiner Mannschaft zu vermitteln, Leute, wir sind besser als die, wir haben die 3-0 geschlagen, wir schlagen die jetzt auch nochmal. Und mit so einem Selbstverständnis da ranzugehen. Jetzt hat Daniel Thune das ja schon auch ein bisschen eingeordnet, dass man da einen Plan nicht umgesetzt hat. Aber wer da jetzt im Endeffekt für verantwortlich ist, dass die ganze Mannschaft so verunsichert da auf dem Platz steht, da ist sicherlich eine Mischung aus allem, also eine Mischung aus Druck auf eine Mannschaft, die plötzlich eine sehr hohe Fallhöhe hat, Druck auf einen Trainer, der kurz davor ist, sein großes Ziel sich zu erfüllen und die gleiche Fallhöhe hat. Und ja, auch dann so Sachen, die jetzt so in den letzten Wochen immer auch so positiv gewirkt, also die auch wirklich so positiv waren, ne? Wie so eine Mannschaft, die uns ja alle irgendwie so be- und verzaubert hat, wie lange keine Fortuna-Mannschaft mehr, aufgrund dieser Charaktere und auch weil sie unheimlich sweet sind, immer wieder miteinander und ne, weil du irgendwie so merkst, dass da wirklich ein Team entstanden ist. Und auch dieser Druck, dieses Gefühl, dass dieses Team wenn man es versaut in Anführungszeichen, dass es auseinanderbricht, diese Mannschaft, weil einfach bestimmte Leute nicht bei der Fortuna bleiben können werden, die selbst bei Aufstieg schwierig gewesen wäre, diese Mannschaft zusammenzuhalten, aber ja deutlich realistischer. Also ich glaube, da gab es dann einfach sehr viele Faktoren. Und ja. Vielleicht wollen wir auch noch dazu zu gucken, oder vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu, ob es auch sagen wir mal, Fehleinschätzungen oder Fehler von Daniel Thune eurer Meinung nach gab, auch wenn er das natürlich jetzt relativiert beziehungsweise eingeordnet hat und so. Und auch das wäre ja nicht das erste Mal, dass Daniel Thune Sachen ein bisschen zerdenkt vor einem großen Spiel. So, ne? Es ist jetzt auch nicht mehr vor jedem großen Spiel so gewesen, vor allem in der Rückrunde nicht, aber ja, ich glaube, da ist dann eine Kette von Ereignissen und Drucksituationen verantwortlich dafür, dass man sich da reinwackelt ins Spiel, statt mit extrem breiter Brust reinzugehen. Und nach diesem 1-0, wie ihr schon gesagt habt, dann anfängt das 1-0 zu verteidigen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht Daniel Thunes Plan war. Aber es hat ja tatsächlich schon so leichte Zeitspielmomente in der ersten Halbzeit, so in der 30. Minute gegeben. So, ne? Und das ist natürlich auch ein Zeichen. Nee, und das ist natürlich auch ein Zeichen an die Bochumer. Ja, also hier nach hinten müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass sie hier uns überrennen. Ja.
Ich würde so tendenziell sagen, klar, vielleicht potenziert sich da gegenseitig Druck zu deinen Ausführungen. Aber ich meine, diese Geschichte von wegen, wir sind nicht nur 11 Mitspieler, wir sind 11 gute Freunde, die mag vielleicht stimmen, aber dann hätte man den Druck im Relegationshinspiel ja auch schon irgendwie spüren müssen. Na klar, wusste man dann
im Relegationshinspiel, es gibt das Rückspiel. Da hattest du nichts zu verlieren. Da hat keiner von dir erwartet, dass du irgendwas reißt. Ne? Also,
naja, aber der Druck so von wegen, wir wollen so gemeinsam zusammenspielen nächstes Jahr, der wäre ja dann auch schon zu spüren.
Ja, weil es was anderes ist in dem Moment, wo du es wirklich verspielen kannst, weil du dir diese Voraussetzungen geschaffen hast, da liegt alles auf dem Tisch. So. Von wegen, wenn wir es jetzt nicht verkacken und vorher bist du so, jo, wir spielen jetzt gegen den Erstligisten, natürlich spielen wir, geben wir alles, was wir haben und natürlich wollen wir. Und wenn du es so zum Greifen nah hast, dann ist dir ja bewusst, was du zu verlieren hast. Weil wenn du mit 3-0 in dieses Spiel gehst, hast du einfach krass was zu verlieren.
Ja, das stimmt.
Ja, und wenn wir jetzt dann schon irgendwie über Daniel Thun reden, also ich glaube, viele Sachen können wir dann doch vielleicht eher in die zweite Halbzeit schieben. Aber eine Sache, die wir, glaube ich, auch schon mal in die erste Halbzeit schieben können, ist, dass man sich, und da würde mich wirklich interessieren, und da habe ich jetzt bisher auch noch kein Statement also diesbezüglich gesehen, dass man diesmal davon abgegangen ist, Kevin Stöger halt diese Manndeckung oder zumindest diese Mannorientierung zuzuteilen. Also das hat ja im Hinspiel vor allen Dingen Marcel Sobotka übernommen, teilweise auch Engelhardt. Und das war das Einzige, was die Fortuna halt immer mal aus ihrem absolut disziplinierten 4-1-4-1 halt irgendwie mal rausgebracht hat. Und das hat man diesmal ja einfach gar nicht gemacht, sondern sich halt nur darauf konzentriert, irgendwie die Formation zu halten. Das aber dann halt irgendwie ohne dabei wirklich Zugriff zu entwickeln. Und ich glaube schon, dass, vor allem, wenn man dann ja auch sieht, wie die Tore letztendlich fallen. Also Stöger geht am Ende halt, glaube ich, mit 3 Assists und einem Tor daraus. Wie ist das eigentlich? Der Assist wird dann wahrscheinlich bei dem Elfmeter nicht dazu geführt. Also auch wenn er da gefoult worden wäre, wird das nicht dazu gezählt. Aber ne, er holt sogar den Elfer raus, den er selber verwandelt und macht halt irgendwie beide Tore und ist auch sonst einfach der Dreh- und Angelpunkt. Und ohne Stöger wäre wirklich an dem Tag, glaube ich, auch nichts, hätte Bochum ja wirklich auch einfach sehr, sehr wenig reißen können. Also selbst mit Stöger ist das ja alles super einfach, was die machen. Die haben ja einfach eine Flanke nach der anderen reingeschlagen und gehofft, dass die halt irgendwo bei Hofmann runterkommt und dass man halt irgendwie noch ein paar Standardsituationen bekommt. Und das ist es ja eigentlich auch gewesen. Also die Mittel, mit denen Bochum das Ganze versucht hat, waren ja schon auch einfach simple. Und ich glaube, wenn man halt sich wieder mehr an dieser Mannorientierung, besonders gegen Stöger halt orientiert hätte, hätte man diesen simplen Mitteln halt einfach noch besser begegnen können, oder nicht?
Ja, also ich meine, das 1-0 ist halt so ein Bochumer Reißbrett-Tor. Ne? Das ist eine Standardsituation. Da hilft dir die Mannorientierung auf Stöger dann nichts, weil er da halt einfach den ruhenden Ball hat. Aber das 2-0, da stimme ich dir vollkommen zu, mit so einem kleinen Wadenbeißer, den man Stöger zur Seite stellt, vielleicht nicht passiert.
Das war im Fernsehen dann auch so, ja?
Wollen wir jetzt über die Tore reden? Ich meinte jetzt eigentlich erstmal nur ganz, ganz speziell Stöger, weil bei den Toren, finde ich, kann man durchaus auch mal andere Sachen kritisieren.
Ich meine Stöger.
Ja.
Also weil ich habe teilweise gedacht, okay, jetzt muss Tanaka Stöger irgendwie stellen. Und es sah viel mehr nach dieser Raumdeckung aus, dass man eben schaut, wer welche Räume besetzt. Ja. Das war schon so, ne?
Ja.
Ich meine, ich war auch extrem angespannt, deswegen weiß ich nicht, wie viel ich da analysieren konnte.
Aber naja, trotzdem klappt es ja auch irgendwie, ihn da Mutterseelen allein freizuspielen bei dem Gegentor jetzt. So. Also das darf ja eigentlich nicht passieren.
Ja, lass uns vielleicht dann erstmal irgendwie bei dem 1-0 nochmal bleiben. Also auch das ist ja eine Sache, dass man halt diesen Freistoß da hergibt. Muss halt
Ja,
nicht unbedingt sein.
nee, das
Also das sind
stimmt.
natürlich auch genau die Sachen, wo auch, glaube ich, klar ist, da hat man wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob man das dann halt vor dem Rückspiel nochmal angesprochen hat, wenn man das wahrscheinlich vorm Hinspiel wirklich bis zum Erbrechen halt irgendwie durchexerziert hat, dass man auf keinen Fall Standardsituationen in Tornähe halt hergeben darf. Und
Ist
zwar
ja nicht in
gibst du natürlich
Tornähe.
auch her, ja, aber es ist schon halt, es ist halt gefährlich. Also da, wo der Ball liegt, weißt du genau, es ist so nah am Tor, dass es halt super gefährlich ist. Und dass du vielleicht dann eben auch in dieser Relegation gegen Bochum ein Tor auf diese Art und Weise halt kassierst, ist dann auch okay. Also sollte natürlich nicht passieren, aber das musst du vielleicht einfach auch bei der Klasse von Stöger und bei ja, der körperlichen Überlegenheit, die Bochumer, vor allen Dingen Innenverteidiger und Hofmann gegenüber den Düsseldorfern halt irgendwie dann insgesamt halt haben, musst du das vielleicht ein bisschen mit einpreisen. Die Art und Weise, wie es dann aber fällt, ist natürlich dann irgendwie nochmal bitter. Also es gibt da zum einen, ja, finde ich halt irgendwie die Causa Kastenmeier, der Ball kommt natürlich genau an diesen einen Punkt, ja, zwischen Elfmeterpunkt und 5-Meter-Raumlinie, wo Kastenmeier halt sich nicht ganz sicher ist, ob er hingehen soll. Er macht halt irgendwie erst 2 Schritte raus. Und ich glaube, wenn er da halt wirklich mit voller Überzeugung halt rausläuft, und das sind ja häufig Bälle, die wir schon gesehen haben, dann kann er den einfach rausfausten. Also da ist er, glaube ich, wenn er da mit voller Überzeugung hingeht, ist er da als Erster am Ball. Option 2 ist halt, einfach auf der Linie stehen zu bleiben. Und wenn er das macht, dann kommt der Ball, glaube ich, letztendlich genau auf ihn zu, weil, ja, und letztendlich steht er dann aber halt so ein bisschen im luftleeren Raum zwischen 5-Meter-Raum und Torlinie und muss dann halt diesen Ball, der halt gar nicht gut platziert ist, halt einfach passieren lassen. Und das ist richtig, richtig ärgerlich. Und Punkt 2 ist halt Jordi de Weijs, der da mit Sicherheit Hofmann zugeteilt ist. Also natürlich versuchst du es da wahrscheinlich auch irgendwo im Raum zu verteidigen, aber du musst natürlich ab dem Moment, wo der Ball in der Luft ist, ja, halt eben auch am Mann verteidigen. Und Jordi de Weijs ist bei Hofmann und er ist mit Sicherheit, und das ist ja auch bei all den anderen Standardsituationen gewesen, defensiv, derjenige gewesen, der ihm zugeteilt ist, weil er der Einzige ist, der halt ja einfach auch eine ähnliche Anzahl von Kilogramm halt eben daneben stellen kann. So, das ist ja eine absolute Vollmaschine, dieser Hofmann. Und da hat Fortuna halt eben nur Jordi de Weijs. Ja, und letztendlich lässt er ihn einfach laufen, weil er sich halt, was meinst du?
Vincent Vermey vielleicht noch.
Ja, aber das ist, der hat halt die Größe, aber der hat nicht mal ansatzweise die Kilogramm. Also der wird dann, glaube ich, im Endeffekt halt einfach ziemlich aus dem Weg geschoben, so wie das halt beim 2-0 dann ja auch der Fall ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, es ist Zimmermann, der halt einfach von Hofmann beim 2-0 aus dem Weg geschoben wird, wie so ein kleines Kind. Und ja, deswegen, du siehst halt, Jordi de Weijs ist zugeteilt, er verliert ihn dann aus den Augen und orientiert sich dann halt an dem einen Bochumer, der halt bei dem Freischuss im Abseits steht, der aber halt schon einen Düsseldorfer Gegenspieler hat, sodass dann Hofmann am Ende halt gar keinen Gegenspieler hat. Und ja, das ist einfach halt ein Ball, der halt einfach so nicht passieren darf.
Ja,
Ich merke, ich habe keine Lust, gegenüber die Gegentore zu sprechen und ich habe mir auch nichts nochmal angeschaut. Deswegen lasse ich euch mal die Gegentore diskutieren.
Und was diskutierst du dann?
Ja, mal
Mehr
gucken,
als
ich habe ja schon
mehr.
so gefühlige Aussagen getätigt und ich habe ja auch schon ein paar Analyse-Sachen einfließen lassen, ja,
Ja,
was ich
also
halt so mitgenommen habe im Stadion.
ich denke, man muss da nicht 0-1 in Rückstand gehen aus all den Sachen, die Lou gesagt hat, aber
Ja.
trotzdem ist das halt das Bochum-Signature-Tor, was man halt vielleicht innerhalb so einer Relegation auch mal fängt. Und mir war es in dem Moment eigentlich wichtiger, wie reagiert jetzt die Fortuna da drauf? Und leider haben wir ja da schon zu Genüge drüber gesprochen, war das halt wir gehen jetzt auf Zeitspiel, wir kloppen weiterhin lange Bälle, wir probieren hier das 0-1 zu verteidigen und glauben irgendwie nicht an unsere Stärken. Und das war schade.
Ja.
Ja, habt ihr noch irgendwas zur ersten Halbzeit? Ich
Nee.
glaube, wir haben wirklich eigentlich
Ah,
die
ja, doch.
Reaktion auf dieses 1-0 haben wir ja eigentlich schon ganz, ganz, ganz gut besprochen. Moritz?
Ich habe noch eine Frage an Tim. Keine Ahnung, ich habe dann diesen Schnipsel, weil ich mich an die Situation erinnerte, habe diesen Schnipsel noch bei Twitter gesehen. Es gibt so ein Nachtreten gegen den Brustkorb, ich glaube von Cello, ich glaube sogar vor dem 0:1. Wurde das im Fernsehen besprochen oder
Engelhardt ist
gibt es
es,
da nur
glaube
diesen
ich.
Engelhardt? Okay. Ja.
Ja. Ja, also das sah schon so schon übel aus.
Ja.
Ja, also
ja,
es ist tatsächlich
also
so,
ist
dass
das
das für mich da vor allem verwunderlich ist, also dass da niemand den Schiedsrichter darauf hinweist.
Ja, und
ja,
ich
genau.
Weiß nicht, also
also
wer...
weil das, was ich gesehen habe, war für mich klar rot. So einfach so ein Tritt,
ja.
So ein absichtlicher gegen den Torso. Also nicht, ja. Nur einfach,
ja, so ein
um das auch
Nachtreten, ne?
Noch
Also
zu
so
nehmen.
eins, wo David Beckham bei der WM 98 rot für gesehen hat im Spiel gegen Argentinien, was dann letztendlich seine ganze Karriere komplett geprägt hat. Und das waren 20% der Brutalität, die es halt hier gehabt hat. Also für mich ist es auch eine ganz klare rote Karte.
Ja, also tatsächlich, wenn sich der Schiedsrichter das anguckt, dann kann es nur diese Entscheidung geben. Mich hat in dem Moment, und das wurde, glaube ich, auch im Fernsehen mehr besprochen, einfach gewundert, wofür gibt es denn einfach einen Videoschiedsrichter? Aber darüber haben wir
ja
auch
ja
leider schon viel zu häufig in dieser Saison geredet, weil wenn diese Szene nicht an den Schiedsrichter weitergeleitet wird, dann verstehe ich das gesamte Konzept nicht mehr, aber das tue ich sowieso schon lange nicht
das
mehr.
Tun wir
Und
ja eh schon nicht, und vor allem aufstiegsrelated ist das ja jetzt nochmal eine VAR 2.0 Scheiße auf den Parade, aber
ja,
ich wollte
dass
es
es halt
einfach
auch
nur
mal
einmal
wieder
nochmal
einen
sagen.
VAR-Assistenten aus Köln gab, genau wie das halt
Echt? Ach, krass,
beim
das
Spiel
wusste ich
gegen
nicht.
Kiel gewesen ist. Und über das Thema Handspiel müssen wir ja sowieso auch nochmal sprechen. Leider, ja, das ist dann irgendwie auch nochmal irgendwie einfach besonders, besonders schön. So, das macht einen einfach richtig glücklich.
Nichtsdestotrotz, man geht da in man geht da in
ja
Rückstand. Es
ja
passiert halt natürlich diese Scheiße, aber insgesamt die Reaktion in der ersten Halbzeit, ja, die hat eigentlich, also da habe ich mich nur gefreut, dass diese 90 Minuten immer durch 15 Minuten Halbzeit unterbrochen werden und ich gesagt habe, okay, jetzt finde doch bitte noch die richtigen Worte, Daniel, weil das hat mich schon ein bisschen bedenklich gestimmt insgesamt, wie auf das, auf den Rückstand so reagiert wurde.
Ja, absolut. Also ich kann mich auch noch relativ deutlich irgendwie daran erinnern, dass ich genau dieselben Gedanken gehabt habe, so dass ich halt mir wirklich, also dass ich mich halt, okay, es wird jetzt unglaublich stark darauf ankommen, wie kommt man jetzt aus der Pause raus. Und ich glaube dann auch in den, also ich weiß noch, dass wir auch in der Pause alle zusammen da im Block, dass wir irgendwie sehr wenig geredet haben. Also was ja, glaube ich, auch schon mal vielleicht irgendwie ein relativ deutliches Zeichen dafür ist, wie wir das alle so erlebt haben. Natürlich hängt das auch mit dem Moment zusammen, aber wir haben halt wirklich kaum irgendwie Beobachtungen zum Spiel ausgetauscht. So, da wurde auch viel einfach irgendwie schon mal so ein bisschen in die Weite gestarrt und so. Und ich weiß noch, dass ich da wirklich auch gedacht habe, okay, so, da, man muss jetzt halt irgendwie wirklich in den ersten Minuten sehen, dass man da jetzt, dass man sich da anders präsentiert, dass man halt Ansatzpunkte gefunden hat, die man verändern möchte. Und es war eigentlich relativ schnell klar, dass es halt nicht so ist. Und ich weiß halt, dass ich halt mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass ich halt noch bevor die 50. Minute war, hatte ich halt dreimal auf die Stadionuhr geguckt. So. Und da ist es mir dann halt selber, und das war der Moment, wo ich, glaube ich, realisiert habe, alles klar, das läuft nicht gut. Und das kann halt hier echt noch ein ganz, ganz unangenehmer Abend werden irgendwie, weil ab dem Moment eigentlich wirklich klar war, man muss jetzt einfach hoffen, dass Bochum mit der Spielweise, die sie haben, halt einfach so ungefährlich bleibt, wie sie halt bisher gewesen sind, und dass man halt, dass man eben nicht noch zwei weitere Tore kassiert.
Aber wie gesagt, es gab diesen kleinen Hoffnungsschimmer bei der Klärungsaktion von Oberdorf, die ich schon angesprochen hatte. Das war ja auch schon in der zweiten Halbzeit, und da habe ich so gedacht, okay, irgendwie, keine Ahnung, es muss nicht immer ein Schuss von Chollis ans Lattenkreuz sein, der irgendwie die Mannschaft nochmal wieder wach küsst. Es kann ja auch mal eine geile Grätsche sein. Aber leider fällt ja auch dann relativ also in relativer Nähe zu dieser Aktion, zeitlicher Nähe, dann das 2:0 und ja. Also ich sehe das da schon so, dass ein Wadenbeißer, ein klar zugeteilter Spieler, der ja im Schatten immer tatsächlich den Deckungsschatten nicht verlässt von Stöger und umgekehrt ihn immer zudeckt, dass das vielleicht was geholfen hätte da, aber
beim 2:0 jetzt konkret, oder?
Ja, vielleicht.
Ja, also wenn wir dann jetzt über das 2:0 reden, ich weiß nicht, Moritz, vielleicht willst du ja auch mal einen Satz dazu sagen. Du bist ja sowieso derjenige, der vor allen Dingen ja offensiv immer kritisiert, dass die Fortuna so unglaublich unkreativ mit eigenen Einwürfen umgeht. Also ich finde, man kann ja dann auf jeden Fall auch defensiv die Fortuna durchaus bei Einwürfen mal kritisieren, weil was da passiert, das ist ja eine absolute Vollkatastrophe. Und ich finde, ehrlicherweise fängt es sehr, sehr gut eigentlich das ganze Spiel ein. Ne? Weil es gibt halt einen Einwurf auf der rechten Bochumer Offensivseite auf Höhe des Strafraums. Stöger geht halt dann den Ball entgegen. Alle anderen Akteure sind eigentlich im Strafraum. Emma geht dann halt mit, begleitet Stöger aber dann halt eigentlich nur. Nee, oder ich glaube, Stöger führt den Eingriff selber aus, ne? Den Einwurf. Ja. Also so oder so.
Nee, ist nee, es nee, auf jeden nee, Fall der so, Einwurf dass, kommt schon auf Stöger. Stöger geht als einziger den Ball entgegen aus dem Strafraum raus. Und der einzige, der ja mitgehen, ist das eigentlich gar nicht. Also
das ist es halt, ne? Also es ist halt.
Er steht plötzlich alleine gegen zwei, Emma, halt, ja. Weil da kein anderer irgendwie zu Hilfe eilt. Also so, dass sie sich dann der einwerfende Spieler, ich weiß gerade nicht, wer es ist, Bero vielleicht, keine ja. Ahnung.
Bero ist es.
Und Stöger können sich dann halt seelenruhig den Ball hin und her passen, bis die Mannschaft in Strafraum so in Szene gesetzt ist, so in Positionen gelaufen ist, dass Stöger seine Stärke voll ausspielen kann. So. Ja,
also ich finde wirklich, es ist der komplette Wahnsinn, weil ja. Es bleiben wirklich alle Fortunen einfach im Strafraum. Keiner erkennt da, glaube ich, diese Situation, dass da wirklich über Sekunden auf in einem Radius von 20 Metern einfach ein 2 gegen 1 stattfindet.
Ja, genau.
Und dass Bochum da halt einfach Stöger für eine seelenruhige Flanke halt freigespielt bekommt. Dann hast du natürlich irgendwie dann in der Mitte die Überzahl dadurch, was dir aber natürlich dann in so einem Moment ja auch nicht großartig weiterhilft. So. Also irgendjemand muss da viel, viel, viel früher reagieren, damit du da zumindest eine Gleichzahl hast bei der Flanke und halt diese Flanke wenigstens contesten kannst. Und ja, und wie man es dann halt in der Mitte verteidigt, ist natürlich auch wieder eine Katastrophe. Und da muss man auch wieder sagen, leider ist es wieder Jordi De Weijs zugeteilt. Natürlich, ne? Und auch da verliert er Hofmann in dem Augenblick der Flanke, als die Flanke in der Luft ist, wieder aus den Augen, orientiert sich völlig falsch. So dass dann halt am Ende Hofmann gegen Zimmermann steht und den halt wirklich mit einem Arm ganz lässig halt einfach aus dem Weg schiebt, während er halt dann lässig einköpfen kann. Und also ich finde wirklich in dieser passiven, abwartenden Haltung, in dieser Hoffnung, dass es halt irgendwie reicht, was man macht, ohne aber halt einfach Bochum genug Druck zu geben, fängt sich halt irgendwie wirklich viel von der Essenz dieses Spiels irgendwie ein.
Also es ist aber auch ganz interessant halt zu sehen, diese völlige Freiheit, die Stöger da genießt, also im Prinzip immer entscheiden zu können, flanke ich jetzt schon oder mache ich nochmal einen Doppelpass mit Bero, führt halt dazu, dass Hofmann da auch, nachdem er sich seines Bewachers da entledigt hat, so nach und nach durch die Reihen der Fortuna-Abwehrspieler durchschlängelt, bis er perfekt in Position gelaufen ist. Und ja, Stöger ist halt einfach ein extrem guter Flankenpassgeber. Und dann steht 2:0 und man weiß, was da jetzt blühen kann. Also in dem Moment habe ich schon alles gesehen. Also da habe ich auch schon gedacht, oh, das geht hier heute 0-4 aus und zwar nach regulärer Spielzeit und ja. das war so mein Gedanke in dem Moment.
Ich stand jetzt, hätte ich das Ergebnis unterschrieben, wenn mir dafür das Elfmeterschießen erspart geblieben wäre. Würde ich sagen, besser so. Ja.
Tja, und ich fühlte mich dann in meinen Gefühlen auch bestätigt, weil ja relativ zügig, ich glaube, keine 3 Minuten später, es auch schon 3:0 stand. Und wieder Stöger, diesmal auf der anderen Seite, möchte eine Flanke hineinschlagen. Doch diesmal wird die Flanke geklärt durch einen leicht abstehenden Arm von Matthias Zimmermann. Ist das elfmeterwürdig oder nicht?
Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich habe es mir schon nochmal angeschaut. Ja, also es ist, glaube ich, anhand der Regeln ist es elfmeterwürdig, würde ich sagen. Weil der Arm halt wirklich schon eine sehr unnatürliche Haltung oder Position eben in diesem Augenblick hat. Das ist sehr unclever, da so reinzugehen. Trotzdem finde ich, dass es halt in diesen Momenten Elfmeter gibt, ärgert mich halt immer. Also mir werden viel zu viele Handelfmeter gepfiffen. Ich finde es furchtbar, dass es dann auch gerade in so einer Situation an dem Punkt, wo das ist, dass du halt dann für diese Situation das Äquivalent bekommst, 80 von 0,8 Expected Goals, ist es, glaube ich, was ein Elfmeter ist. So, das geht halt einfach daran vorbei, wofür diese Regel, glaube ich, ursprünglich eingeführt wurde. Aber gut, das muss man dann halt eben nehmen. Richtig beschweren kann man sich nicht. Wir werden natürlich hunderte und tausende Beispiele finden, wenn wir durch die letzten Jahre scrollen, in denen solche Sachen nicht gegeben wurden.
Sachen nicht gegeben wurden. Ne? Also,
wir wollen jetzt gar nicht erst das in dem letzten wichtigen Spiel, an dem vorletzten wichtigen Spiel, an das wir uns noch erinnern, nämlich gegen Kiel, dass wir da diesen Elfmeter nicht bekommen haben, wo das Handspiel ein dermaßen 10.000-mal deutlicheres gewesen ist. Was dann mit Sicherheit irgendwie den 34. Spieltag irgendwie nochmal verändert hätte. Also auch psychologisch bei Kiel. Wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, auch wenn ich das schon auch interessant fände, wenn sich vielleicht irgendwie Dennis Aitekin und der VAR von vorgestern zusammen mit Svenja Blonski mal in einen Podcast setzen würden und mal irgendwie ihre Darlegung der Handregel diskutieren gemeinsam. Das würde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Aber ja, du musst es in dem Augenblick einfach hinnehmen. Das geht, glaube ich, das geht dann eben schon in Ordnung. Und ja, leider genauso wie bei den meisten anderen Elfmetern, die an diesem Tag noch folgen werden, ist Kastenmeier dann in der falschen Ecke. Steht 3:0. Und an dieser Stelle muss ich dann euch mal eine kleine Frage stellen, nämlich ändert sich das Spiel dann ab da? Ist die Fortuna dann ab da mehr im Spiel, weil Fortuna weniger zu verlieren hat, weil Bochum auf einmal ein bisschen was zu verlieren hat, oder ist es eigentlich genau dasselbe Spiel? Weil, dass ich euch jetzt diese Frage stelle, hat den kleinen Hintergrund, dass ich leider ungefähr ab diesem Zeitpunkt bis in die erste Hälfte der Verlängerung hinein das Spiel leider nicht habe sehen können, weil es so eine Art kleinen Notfall bei uns im Block gab. Und ich konnte dann leider erst wieder in der ersten Halbzeit der Verlängerung zurück im Block sein und das Spiel schauen.
Nein, also tatsächlich ändert sich das Spiel dadurch nicht. Irgendwie ist ja auch klar. Also wenn du gerade diese Nackenschläge kassiert hast, dann denkst du nicht, oh ja, prima, jetzt steht es 3:3, jetzt haben wir ja gerade nichts mehr zu verlieren. Jetzt hat nur noch Bochum was zu verlieren. Das Gegenteil ist der Fall. Also 2 Minuten nach dem 0:3 kann es 0:4 stehen und meine Befürchtungen hätten sich bewahrheitet, wenn Kastenmeier gegen einen Kopfball von Asano nicht eine super Parade auspackt. Und auch in der Folge sind die Chancen jetzt nicht mehr so, sage ich mal, glasklar wie die nochmal von Asano. Aber Bochum bleibt weiter spielbestimmt und man rettet sich quasi in die Verlängerung.
Also ich würde, ich meine, wir müssen ja dann darüber sprechen, weil es ändert sich ja durchaus was mit den zwei Einwechslungen, ne? Also es ist, wenn das vielleicht jetzt am Spiel selber nicht so viel geändert hat, hat es ja trotzdem, gab es eine Änderung.
Das stimmt.
So Vincent Vermey runter. Der, oh Moment, das ist schon richtig, ne? Das
Was?
war der
Das
erste
ist erst,
Wechsel.
das ist beim zweiten
Ne, das ist später.
Doppelwechsel. Ja, das ist später.
Ah,
Also
Entschuldigung.
es runtergegangen sind
Entschuldigung. Tanaka.
Klaus und Tanaka und
Ja,
Johannesson und Mjetsch
richtig.
sind gekommen.
Ja, genau. Entschuldigung. Wahrscheinlich auch, weil beide einfach nicht mehr konnten, gehe ich mal von aus.
Ich auch von aus. Aber Klaus war an dem Tag auch so im, genau spiegelbildlich zu seiner Leistung in Bochum kein Faktor. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei Ao Tanaka gehe ich auch davon aus, dass er einfach nicht mehr konnte und man halt mit Johannesson auch leicht offensiver vielleicht ausgerichtet ist. Also man hatte durchaus vielleicht die Hoffnung, das innerhalb der verbleibenden Viertelstunde noch auf seine Seite zu ziehen.
Aber ist das dann wirklich ein, also ich, das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir schon auch noch sehr, sehr tief führen können. Und die Frage ist jetzt halt, ob wir auch direkt in den Themenkomplex Schinter-Appelkamp damit abkippen wollen. Aber wird man durch diese Einwechslung von Johannesson wirklich offensiver? Weil, ich meine, du hast doch das ganz große Problem in diesem Spiel, dass du eigentlich alle Bälle sofort wieder verlierst, wenn du sie hast, dass du gar keine Anspieloptionen hast, dass du halt die Bälle nur hinten rausschlägst, dass du nur, dass du Befreiungsschläge hast, aber ja, dass du halt eigentlich nicht diese hohen Ballgewinne hast, wo ich jetzt eigentlich auch Johannesson nicht stärker sehen würde als Tanaka zum Beispiel.
Schinter. Als Schinter-Appelkamp meinst du?
Nee, als Tanaka, der ist ja derjenige, der
Ja, aber
rausgeht.
Tanaka geht ja nicht raus, weil er so schlechte hohe Ballgewinnquoten hat,
Nee,
sondern weil er
aber
nicht mehr kann.
also, aber ist es
Also
denn wirklich so?
natürlich
Also
kann,
wie
also
gesagt,
ja,
der Wechsel
das,
findet jetzt zu einem
ja.
Zeitpunkt statt. Das sind die genau die Minuten, die ich halt nicht gesehen habe. Aber mir, ich hatte vorher überhaupt nicht den Eindruck, dass ein Tanaka dabei ist, richtig müde zu werden. Und der ist doch wirklich der Einzige, der halt wirklich an dem Tag immer mal wieder seine Momente gehabt hat, der mal ein bisschen Pressingresistenz gezeigt hat und der dafür gesorgt hat, dass mal ein Ball in den eigenen Reihen geblieben ist. Also
Ja, aber das ist ja eine ganz andere Diskussion, die wir dann führen,
nee, aber das ist ja
weil
trotzdem das, trotzdem die Frage, die ich dann habe.
ich kann diesen
Ne, also
Wechsel anders nicht verstehen und
du wirst
natürlich
doch
ist Johannesson,
defensiver. Du wirst,
ja.
auch wenn Johannesson natürlich derjenige, der ist, der von seinem spielerischen Naturell einen viel höheren offensiven Output hat und viel mehr Zug zum Tor und einfach ein viel geradliniger Spieler ist, ne? Und auch einfach eine höhere Position hat eigentlich als ein Tanaka. Aber ein Tanaka ist doch in einer Situation, wo du gar nicht aus der eigenen Hälfte rauskommst, derjenige, der dann trotzdem ja eigentlich in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass du theoretisch mehr Offensive haben kannst, einfach weil du zumindest mal Bälle in den eigenen Reihen behalten kannst. Also es kann natürlich wirklich nur über die Müdigkeit eigentlich erklärt werden. Und ja, selbst an dem Punkt finde ich es eigentlich immer noch kritisch, weil du damit dann ja eigentlich die Schleife drum machst, überhaupt gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte zu kommen, vermutlich.
Ja, magst du so sehen, sehe ich tatsächlich anders, weil ich glaube, ein komplett frischer Johannesson, wenn es wirklich dafür gedacht war, erst mal vielleicht sogar in der letzten Viertelstunde das Ganze doch nochmal zu kippen oder halt auch für die Verlängerung schon mitgedacht war, kann halt bei schnellen Gegenstößen oder ähnlichem ein Faktor werden. Und natürlich spielt es eine Rolle, dass Ao Tanaka platt war, schätze ich schon, sonst hätte man nicht rausgenommen. Aber auch, dass es halt 0 zu 3 steht und man sagt, boah, ja, okay, jetzt geht das Spiel hier entweder in Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. Oder wir schießen halt noch ein Tor. Wir brauchen jetzt halt noch ein Tor. Also deshalb, ansonsten
Ja.
hätte man vielleicht, ja, keine Ahnung, anders gewechselt. Ich weiß es nicht. Die Frage ist für mich nur in dem Moment nicht gewesen, warum jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nicht noch ein Abwehrspieler, sondern warum Johannesson und nicht Schinter Appelkamp. Das habe ich mich wirklich gefragt.
Ja, aber also ich glaube, die Idee ist wirklich, dass man verstärkt wirklich noch mehr darauf setzen will, was man ohnehin schon tut. Und das ist nämlich vor allen Dingen Bälle hinten rauszukloppen. Also wie gesagt, indem man Tanaka rausnimmt, hast du noch weniger Pressing-Resistenz und noch weniger Chancen, mal einen Ball kurz in den eigenen Reihen zu halten. Und dann bringst du halt Niemetz für Klaus. Und das ist ja wirklich ein Spieler, den man ja wirklich nur in einer ganz bestimmten Rolle halt einsetzen kann. Und da geht es dann halt darum, ihn halt mit einem langen Ball zu schicken. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich davon ausgeht, Bochum wird jetzt halt irgendwie noch weiter drücken. Und ja, man möchte halt irgendwie einfach noch einen Lucky Punch mit einem Konter setzen. So, man setzt halt darauf, dass man einfach noch einen Konter fahren kann. Und das sind dann eben die, ja, die Moves, die man halt einfach dafür macht.
Kann sein. Aber um ein Haar wäre ja sogar noch Niemetz zum Passgeber für eine richtig dicke Chance gewesen. Also der kann nicht nur laufen, sondern vielleicht auch mal passen. Ja, trotzdem ist es so, dass Fortuna das Spiel nicht ins Kippen bringt, sondern zwar nicht mit den 100%igen Chancen, sondern nur noch mit einer in der 89. Minute nach der Asano-Chance, die wir eben schon besprochen hatten, aber die eigentlich spielbestimmender bleiben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nachdem wie das Spiel bis zum 0-3 verlaufen war. Also diese ganze, wir raffen uns jetzt hier nochmal auf. Also für mich war eigentlich in dem Moment nur noch ein Lucky Punch auch denkbar und ein Elfmeterschießen. Also was anderes habe ich Fortuna ehrlich gesagt auch nicht mehr zugetraut.
Ja, das Traurige ist ja, und dann vielleicht können wir das auch ein bisschen abkürzen jetzt, aber das Traurige ist ja, dass man nicht das Gefühl hatte, dass die Fortuna während des ganzen Spiels sich das zugetraut hat, mehr als einen Lucky Punch zu setzen. Also ich meine, klar gab es dann mal, es gab ja auch Ecken und es gab ja auch in der Verlängerung, haben sich schon auch ziemlich am Riemen gerissen und ziemlich gekämpft und das haben sie ja auch die ganze Zeit getan. Gekämpft und versucht irgendwie, aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass sie hinterherlaufen. Aber ich glaube, das große Drama ist das, also was einfach traurig ist, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, sich zuzutrauen, ihre spielerischen Qualitäten auszuspielen.
Ja,
ja.
Schon, aber also ich muss ganz ehrlich gestehen, Es hat ja nur 7 Minuten gedauert nach den Einwechslungen von Johannesson und Niemetz, wo ich gesagt habe, ihre spielerischen Qualitäten auszuspielen, wird jetzt auch deutlich schwerer durch das Personal. Also dann kommt ja dieser Doppelwechsel, dass dann halt da Ferner für Vermey kommt. Da habe ich halt gedacht, ich beobachte Marlon Mustafa nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz, aber man kann doch jetzt ehrlich gesagt nicht erwarten, dass in einem hochdramatischen Relegationsrückspiel, wo man gerade die gesamte Saison her schenkt, der Knoten bei Christoph da Ferner platzt. Also, come on, habe ich nicht verstanden. Und ja, dann kommt Ushino für Sobotka. Gut, dass wir von Taka Ushino nicht mehr Einsatzzeit gesehen haben, liegt ja auch daran, dass er eine Weile sich erfolgreich für Olympia qualifizieren musste. Da war ich jetzt nicht ganz so bauchschmerzig unterwegs, aber ja, als da Ferner dann kam, habe ich noch mehr nur noch dran gedacht, Lucky Punch oder Elfmeterschießen.
Ja, und es ist eben auch so unglaublich bitter, dass man einfach nach dieser langen Serie, wo ja, man einfach jetzt einfach auch mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen konnte und einfach mal die, einfach fast die volle Kapelle eben zur Verfügung hatte, dass dann einfach zum Ende dieses Spiels, und das ist dann halt eben auch so, wenn man halt zwei Spiele und die wichtigsten Spiele der Saison innerhalb von 4 Tagen hat.
Ja, und vorher.
Das ist dann, Spiel und dann, auch, und dann noch, ja. Genau, und dann halt eben noch.
Das Magdeburg-Spiel, sorry.
Ja. Da haben ja die meisten nicht gespielt, aber oder wenig gespielt. Aber es ist einfach so, dass wenn man innerhalb von 4 Tagen die beiden wichtigsten Spiele der Saison hat, dass dann früher in diesem zweiten Spiel und natürlich vor allen Dingen auch in der Verlängerung genau das zum Tragen kommt, was wir und wir Fortuna-Fans ja auch alle oder viele zumindest über weite Strecken der Saison eben auch kritisiert haben, nämlich dass der Kader so dünn ist und dass du ganz im Gegensatz zu Bochum einfach nicht die Möglichkeit hast, zu reagieren vernünftig so, ne? Sondern dass du wirklich einfach nur noch dabei bist, irgendwie Löcher zu stopfen, und das fällt natürlich dann in so einem Moment halt ganz besonders auf.
Ja, beantwortet immer noch nicht die Schinter-Frage.
Nee, also. das müssen wir dann, glaube ich, jetzt mal klären. Also ich glaube, ich vermute jetzt einfach mal damit, dass Appelkamp wieder nicht gestartet hat und dass er jetzt auch nicht zur zweiten Halbzeit reingekommen ist, obwohl die erste Halbzeit schon keine gute war, sondern dass man einfach gesagt hat, okay, es steht erst 1-0. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben, was im Hinspiel funktioniert hat. Wir nehmen ein paar Anpassungen vor. Da gehen wir erstmal alle mit, oder?
Mhm. Schon.
Hätte man trotzdem, bevor das 2-0 fällt, also jetzt auch vielleicht erstmal unabhängig von Appelkamp, also ganz gleich, wie man da hätte reagieren können, hätte man da schon mit Wechseln ins Spiel eingreifen müssen oder halt erst nach dem 3-0? Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht über die Phase zwischen 2-0 und 3-0 reden, weil das einfach, weiß ich nicht, 90 Sekunden sind oder wie viel.
Nein, wir haben darüber geredet, wie das 0-2 gefallen ist, und da darf man halt diesen Einwurf nicht so verteidigen, dann fällt das 0-2 nicht und dann reden wir nicht darüber, dass zu spät gewechselt wurde. Fertig. Also nee, das ist meine Sicht.
Also erstens, genau, und ich würde sagen, ungefähr der Zeitpunkt des 2-0s, unabhängig vom 2-0, war für mich der Punkt fürs Wechseln. Also auf der einen Seite hatte es sich meiner Meinung nach so die letzten 7 Minuten vor dem 2-0 defensiv stabilisiert bei der Fortuna. Also es hat weniger wild gewirkt. Aber was ja einfach völlig offensichtlich war, ist, dass kein vernünftiger Ballvortrag nach vorne funktioniert. Das, finde ich, hat dann später und in der Verlängerung auch wieder ein bisschen besser geklappt. Vielleicht auch doch ein bisschen das, was Lou sagte, wir haben jetzt weniger zu verlieren, weil wir haben schon dieses 3-0, also quasi dieses eine Spiel schon verloren, und jetzt haben wir wieder so ein 0-0 hier. Und ja, genau. Und das Element eben mit Bälle halten, das kann Schinter, kann auch Bälle halten, und der kann auch Pässe gut anbringen. Deswegen, ja.
Also würde ich habe es tatsächlich nicht verstanden, weil irgendwie habe ich natürlich keine Ahnung, wie man in so einem Spiel aufstellt. Da führt man viele Gespräche, keine Ahnung. Irgendwas wird, wo Johannesson leicht die Nase vorn gehabt haben. Und ja, dann ist es halt so.
Und aber Moritz, du hättest Appelkamp für Tanaka gebracht und auch in einer ähnlichen Rolle, nur halt eben nicht in dem Moment des Spielaufbaus, wo Tanaka dann ja meistens der zentrale Mittelfeldspieler gewesen ist.
Ja, ich meine, es gibt zwei Auswechslungen, bei denen Appelkamp ins Spiel hätte kommen können. Das eine ist eben dieser Wechsel für Tanaka, wo ich ihn eher erwartet hätte. Es hätte aber natürlich auch die Möglichkeit gegeben, ihn auf den Flügel zu setzen,
ja,
wie das ja auch schon häufiger und nicht schlecht passiert ist. So. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass man denkt, ja, wir pöllen jetzt eh nur noch Bälle nach vorne, aber es geht wieder darum, was ist das für ein Signal, also was gibt das für ein Selbstvertrauen, wenn du sagst, okay, jetzt pöllen wir erst recht nur noch Bälle nach vorne, das wollten wir zwar schon die ersten 70 Minuten gar nicht machen, aber jetzt machen wir es noch mehr, weil wir diesen Rollenspieler Niemetz einwechseln, der ja auch in aller Ehren und ja auch nochmal eine sehr gute Abschlusschance da durchgewurschtelt hat, ganz am Ende der Verlängerung. Oder war das in der Nachspielzeit? Weiß ich gar nicht. Ja.
Ja, also ich glaube, ich weiß ja gar nicht genau, wann ich jetzt Shinta gebracht hätte. Also ich hätte ihn auf jeden Fall irgendwann gebracht und ich hätte ihn, glaube ich, vor allen Dingen deswegen gebracht, weil er Meinung nach der beste Pressing-Spieler ist, den die Fortuna gehabt hat. Und was man in dem ganzen Spiel ja eigentlich nicht geschafft hat, ist mal vernünftig Druck auf die Bochumer im zweiten Spieldrittel auszuüben. Und gerade wenn man doch dann eigentlich in dem ganzen Spiel und gerade in der zweiten Halbzeit sieht, dass das einfach nicht funktioniert und dass die da tun und machen können, was sie wollen und dass eben die Formation und die Spielweise aus dem Hinspiel halt eben nicht greift, dann kann man doch wirklich vielleicht irgendwann Appelkamp bringen und wenn Tanaka müde ist, dann bringe ich ihn doch wirklich vielleicht auch für Tanaka von mir aus, weil es dann eben dieses Umswitchen auf dieses 4-4-2-Pressing, was man mit Shinta Appelkamp, wo er halt der hauptsächliche und wichtige Anläufer ist, wo er derjenige ist, der durch sein Anlaufen die Signale gibt. Da hätte man einfach umswitchen können. Und das hat eben sehr, sehr häufig funktioniert. Das hat Fortuna eigentlich fast die ganze Saison so gespielt. Und dass man halt mit übers Pressing halt mal einen Zugriff auf die Bochumer bekommt und die da auch mal ein bisschen stresst und einfach auch mal vor eine andere Aufgabe stellt. Ne? Also Bochum wurde jetzt ja eigentlich 210 Minuten selten mal vor irgendwelche neuen Aufgaben gestellt. So, das hat zwar alles, was im Hinspiel funktioniert hat, hat dann eben im Rückspiel irgendwann nicht mehr funktioniert und man hat aber dann nicht gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal was grundlegend anderes machen. Und ich glaube, natürlich auch mit seiner Ballqualität und deswegen wäre es auch durchaus ein Case gewesen, Appelkamp auf dieser einrückenden Rolle auf dem Flügel zu haben. Das hätte auch nochmal bei Bochum mit Sicherheit was durcheinander gewirbelt. Aber vor allen Dingen halt in dieser Position eben als zweiter Pressing-Spieler und eben als der beste Pressing-Spieler, der da eben auch mit seinem Deckungsschatten einiges bearbeiten kann, hätte da, glaube ich, wirklich noch einen Unterschied machen können. Und hätte ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Und auch, ja, ich meine, die, genau wie Tim das sagt, der Wechsel für May gegen der Ferner habe ich auch nicht so richtig verstanden. Auch wenn ich jetzt Mustafa nicht so klar vor der Ferner sehe. Also der hat mir auch sehr, sehr häufig nicht gefallen und ich glaube, gerade dann gegen so eine Mannschaft aus der Kategorie kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch nochmal deutlich untergegangen wäre. Haben wir ja zum Beispiel im Pokalspiel gegen Leverkusen, auch wenn das wieder ein sehr, sehr gemeiner Vergleich ist, weil das ja nochmal eine ganz andere Kategorie ist, aber es ist zumindest auch ein Bundesligist, da haben wir das auch gesehen. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt speziell hätte die Stärken von Mustafa irgendwie in dem Spiel einbringen können. Dann macht es vielleicht doch irgendwie nochmal mehr Sinn, mit der Ferner noch jemanden zu haben, der zumindest in der Theorie auch ein guter Anläufer und ein guter Arbeiter ist, weil einfach das gewesen ist. Man sich halt eben einfach noch irgendwie einen hohen Ballgewinn erhofft hat oder halt eben das erhofft hat, was ich mir jetzt gerade von Appelkamp erhofft hatte mit dem Pressen. Aber so richtig zu irgendwas geführt hat das dann ja eben auch nicht, dieser Wechsel.
Genau, also in der Verlängerung fand ich, gab es jetzt nicht mehr so unglaublich viele Szenen, die wir jetzt auseinandernehmen müssen. Nur die 118. halt, wo Niemiec die doppelte Chance hat, das Stadion zum Explodieren zu bringen. Tatsächlich schön verlängert per Kopf von da Ferner. Für sowas ist er vielleicht dann doch auch immer mal gut. Niemiec schafft es einfach nicht, den Ball über die Linie zu drücken und ja.
Mir tut das gerade gar nicht gut, was wir hier machen, muss ich sagen. Ich kriege immer schlechtere Laune. Ich weiß nicht, ob das mit der Katharsis so funktioniert.
Nein. Wir müssen uns jetzt aber trotzdem auch dem Elfmeterschießen noch kurz widmen.
Ja, und ich würde schon noch, glaube ich, gerne nochmal irgendwie ein Wort dazu verlieren, wie, also auch wenn, glaube ich, diese Chance von Niemiec nach einer Ecke letztendlich passiert, da ist man wirklich so gefährlich in diesen letzten Sekunden der Verlängerung wie im ganzen Spiel nicht.
Ja.
Wie scheiße sind die Standards und vor allen Dingen eben die Ecken am Montag gewesen. Und daran kann man auch wieder super deutlich sehen, im Vergleich zum Donnerstag, dass da einfach eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz gestanden hat. Und auch ein Zoll ist, der halt viel versucht hat, der hat nicht ansatzweise die gleichen Ecken geschlagen. Ne? Also erinnert dich nochmal an Donnerstag, egal wo, was der da gemacht hat, ob der die Ecken kurz geschlagen hat, ob der die lang geschlagen hat, jede Ecke war brandgefährlich. Und das war jetzt halt einfach am Montag überhaupt nicht so. Also das war so dermaßen einfach für Bochum zu verteidigen. Da war kein Zug hinter. Da hat das Timing beim Einlaufen nicht gepasst. Aber vor allen Dingen waren die einfach nicht gut geschlagen.
Die einfach schlecht geschossen, genau. Ja. So. Und auch das ist ein Faktor, finde ich gut, dass du den noch anbringst, wo ich gedacht habe, auch deswegen kann man Shinter Appelkamp sehr, sehr gut gebrauchen gerade. Ich glaube, Johannesson versucht es zwischendurch auch nochmal mit einem Standard, mit einer Ecke. Ich weiß es aber gerade nicht genau.
Er hat sogar mehrere Ecken geschlagen und die waren alle genauso katastrophal wie die davor. Und ich meine, du gehst am Ende aus diesem Spiel raus und ganz im Gegensatz zu dem finde ich, wie eigentlich dieses Empfinden von diesem Spiel ist, weil Bochum schlägt halt am Ende 41 Flanken, Fortuna auch immerhin 20, also hätte ich auch gedacht, dass es weniger sind. Aber so wie ich das Spiel empfunden habe, hat man sich wirklich einfach nur hinten eingeigelt und Bochum da einfach schalten und walten lassen. Und trotzdem gehen wir am Ende aus diesem Spiel raus und Fortuna hat fast doppelt so viele Ecken wie die Bochumer gehabt. Ne? 14 zu 8 Ecken. So, und dass du dann natürlich trotzdem aus mehr oder weniger drei Flanken beziehungsweise Standards halt eben diese Tore kassierst, das ist schon richtig ärgerlich.
Genau, und Elfmeter sind ja auch Standards. Und da waren die Bochumer an dem Tag dann auch einen Tacken besser.
Bei der Platzwahl.
Also, dass sie, du meinst, es war ein Faktor auch, in welche Richtung geschossen wurde.
Es ist halt wieder so ein Ding, so, dann verlierst du da auch noch die Dings und musst auf die, also nicht, dass das der einzige Faktor ist, ne, aber es ist nochmal so ein Ding, was dir nochmal irgendwie einen reinwirkt. Also zumindest mir als Fan, der ich da stehe. Ich weiß es nicht.
Es hat auch einfach so zu diesem gesamten Eindruck halt irgendwie gepasst, finde ich. Also auch diese ganze Körpersprache, also auch diese gemeinschaftliche Körpersprache, ne, dass halt vor dem Elfmeterschießen, ich glaube, es ist vor dem Elfmeterschießen, einfach die ganze Bochumer Ersatzbank halt zum Bochumer Block läuft und man sich da halt irgendwie gegenseitig anfeuert. Und das halt einfach bei Fortuna man halt irgendwie nur etwas bedröppelt da irgendwie im Kreis steht und sich halt irgendwie gegenseitig Mut macht, dass halt die Bochumer sich noch gegenseitig anfeuern, während die Düsseldorfer halt irgendwie schon alle am Mittelkreis stehen, wo man einfach das Gefühl hatte, die wollten einfach nur, dass dieses Elfmeterschießen möglichst schnell vorbei ist. Natürlich interpretiert man dann halt irgendwie viele, viele Sachen da halt irgendwie rein, aber man hatte einfach das Gefühl, die Bochumer sind halt irgendwie ganz bei sich und die Düsseldorfer sind halt irgendwie jeder für sich in ihrem Kopf und irgendwie mit dieser Stimmung
ist man
halt
ins
Elfmeterschießen reingegangen.
Weiß ich nicht. Also, ja, die haben sich alle zusammen im Kreis umarmt und so. Also ich glaube nicht, dass sie sich da alleine gelassen haben, gegenseitig.
Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Nee. Aber einfach fand ich von dem, wie es für mich von oben aus gesehen hat, hat Bochum irgendwie, glaube ich, mehr Bock auf dieses Elfmeterschießen.
Ja, ist ja auch klar. Ich meine, du hast gerade quasi das Spiel nach 0-3 auf 3-3 gestellt, nach wie vor. Auch wenn du da schon dann 50 Minuten nicht mehr getroffen hattest. Also ich meine, das ist dann auch schwieriger, wenn du halt gerade die Tür wieder, sag ich mal, vor der Nase zugeschlagen bekommen hast, die sperrangelweit aufstand Richtung erste Liga und dann überlegen musst, ja, da ist noch so ein Ritz und da kann ich jetzt vielleicht doch wieder durch. Also dann nach diesem Spiel ist natürlich das Momentum ganz klar bei Bochum in diesem Elfmeterschießen und dann geht's auch noch auf die Gästekurve zugewandte Seite. Und es wird dann auch noch relativ schnell dann, also der erste Elfmeter von Fortuna ja auch noch vergeigt. Es hat dann länger gedauert, als ich es nach den ersten drei Elfmetern gedacht hatte, aber insgesamt war ich, geht es jetzt gar nicht so sehr, finde ich, darum, dass, ob die sich gegenseitig unterstützt haben oder wer es jetzt mehr trainiert hat, sondern es ist halt einfach so eine Grundkonstellation des Tages gewesen, dass dann das Elfmeterschießen auch noch in diese Richtung geht.
Ja, und ich glaube, man kann halt eben schon auch nicht von der Hand weisen, dass einfach auch Bochum, glaube ich, dann im Elfmeterschießen diesen großen Vorteil des Torwarts halt hat, weil Andi Lute, glaube ich, eh jemand ist, der nicht der schlechteste Elfmeterkiller ist, der ein absoluter Riese ist. Und
hätte der Riemann nicht mehr gehalten? Der ist doch der absolute Elfmeterkiller.
Keine Ahnung. Ah. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass entgegen dieses unglaublichen Spiels, das halt Carsten Meyer gegen St. Pauli abgeliefert hat, wo er halt zwei Elfer gehalten hat, und er hält ja auch in diesem Spiel halt irgendwie noch einen Elfer, ist er halt einfach trotzdem, ja, ein Torwart, der nicht der Beste gegen Elfmeter ist. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass er halt bei 8 Elfmetern, die halt an diesem Tag gegen ihn geschossen haben, er halt 7-mal in der falschen Ecke ist.
So. Ja,
und gut, dass aber es einfach so sau schwierig ist, ein Elfmeterschießen zu gewinnen.
Lute hält am Ende halt auch nur einen. Ne?
Also, aber er ist halt super nah bei ganz, ganz vielen dran. So. Und ich glaube, auch das macht halt irgendwie ein bisschen was mit der Mannschaft. Und ganz ehrlich, auch wenn Uccino den Ball reinmacht, wie hoch ist die Chance? Also sagt mal ganz ehrlich, sagen wir, Uccino macht diesen Ball rein. Glaubt ihr, dass die Fortuna dieses Elfmeterschießen gewinnt? Nee, oder?
Kann man nicht wissen. Also vielleicht verschießt dann der nächste Bochumer. Es hat ja auch schon ein Bochumer verschossen. Man weiß es nicht, Lu.
Also ich würde sagen 51-49 für Bochum.
Also nach dem Verlauf quasi, ich meine, es waren ja die ersten 5 Schützen waren durch. Die sechste Schütze war auch durch. Und dann ist es so wirklich war bon, also dann ist es, glaube ich, noch mehr Roulette als nach 5 Elfmetern.
Weil dann halt die geguckt werden muss, wer hält sich noch auf den Beinen, um sich bis zum Elfmeterpunkt zu schleppen. Ich glaube auch, die Tagesform hätte weniger Rolle gespielt, je länger jetzt noch das Elfmeterschießen gelaufen wäre. Deshalb sage ich auch nur 51-49 für Bochum, dass sie es dann gemacht hätten. Ist aber auch eigentlich etwas, was viel zu sehr mich davon oder uns davon ablenkt, den eigentlichen Skandal zu gucken. Denn der Skandal ist ja, dass dann durch die Relegation halt eine gesamte Saison in so einem Elfmeterschießen heruntergebrochen wird, was ich halt schon echt krass finde. So. Dann lieber ein drittes Spiel auf neutralem Boden, wie das, glaube ich, war, als es das letzte Mal Elfmeterschießen in der Relegation gab. Da war das Ende des dritten Spiels, was dann nach Verlängerung ins Elfmeterschießen gegangen ist. Weil,
das ist aber auch irgendwie nicht die beste Lösung. Oder? Also stellt euch mal vor, wir müssten jetzt in, keine Ahnung, das wäre dann wahrscheinlich irgendwie übermorgen nach Hannover fahren, um uns dann halt am Ende da ein Elfmeterschießen noch anzugucken.
Oh, also, Hannover könnte ich gut hin. Ne?
Ja, aber weiß ich nicht. Also das ist dann vielleicht schon irgendwie, wenn man eine Relegation haben muss, so irgendwie die beste Lösung.
Ach, die Relegation ist ja auch keine gute Lösung.
Lösung. Da sind wir uns auch alle einig und auch immer schon alle einig gewesen. Und ich glaube, dieses Erlebnis von vorgestern wird unsere Meinung da ja eher nur noch etwas mehr zementieren, vorsichtig ausgedrückt. Und das dann halt einfach gerade dann auch einfach an einem Schuss so unglaublich viel hängt, ist einfach ein kompletter Skandal. Und das erklärt vielleicht, erklärt es, das entschuldigt es nicht, aber das erklärt es vielleicht in gewisser Weise, warum es dann jetzt auch wirklich teilweise zu wirklich abartigen Ausfällen gekommen ist von in An- und Abführungen Fortuna-Fans gegenüber Taka Uchino. Aber das ist ja auch völlig klar, dass das nicht mal in Ansätzen irgendeine Art von Mehrheit widerspiegelt. Und das ja, ist einfach auch höchst bewundernswert, dass er sich das einfach überhaupt zutraut in diesem Augenblick. Und dass wir ihn, glaube ich, so oder so einfach für immer absolut in unser Herz geschlossen haben, spätestens seit diesem Augenblick halt sowieso, genauso wie wir es halt auch mit Jemitz gemacht haben, nach dem verschossenen Elfmeter in Nürnberg. Und ja, es hat mir einfach auch das Herz gebrochen, alleine nur zu sehen, dass er dann halt nach dem Spiel, als dann die Mannschaft sich irgendwann nochmal sammelt und nochmal vor die Tribüne kommt, absolut geschlagen und gebrochen. Du konntest es jedem Einzelnen ansehen, dass Uchino da halt irgendwie dann am Ende nicht mal dabei ist. Das hat mir wirklich das Herz gebrochen an diesem Abend. Zumindest die Teile des Herzes gebrochen, die sowieso nicht schon gebrochen waren.
Die noch intakt waren.
Ja, also ja. Es ist ja klar, bei so einem Elfmeterschießen gibt es am Ende tragische Helden und tragische glückliche Helden und ich weiß es nicht. Es ist halt einfach dieses komische Konstrukt, Relegation wurde am Montag nochmal komplett vorgeführt. Ich sag mal, für den neutralen Betrachter, Aufholjagd und Elfmeterschießen und Nervenkitzel. Aber für nicht nur den unterlegenen Teil, also ich sag mal, das ist ja dann am Ende wirklich hauchdünn und Bochum hat nichts in der Hand nach so einer Aufholjagd, wurde nochmal vor Augen geführt, dass man das eigentlich nochmal überdenken sollte mit der Relegation, so wie es ja auch jahrzehntelang einfach 3 Aufsteiger und 3 Absteiger gab. Trotzdem, jetzt hat sich Bochum sportlich für die erste Liga im nächsten Jahr qualifiziert und Fortuna wird eine weitere Runde in der zweiten Liga drehen.
Ich würde jetzt zum Abschluss der Folge nochmal um so ein bisschen versuchen, was Positives noch zu sagen. Also ich fand sowohl die Reaktion der Mannschaft Uchino gegenüber auf dem Platz überragend, weil ich glaube, niemand aus der Mannschaft ging es in dem Moment besonders gut. Trotzdem haben sie es geschafft, Teile von der Mannschaft zu Uchino zu gehen, um ihn da aufzuheben, hochzuholen, ja, genau. Also so, das fand ich schon auch sehr schön. Und was ich auch sehr schön fand, war die, also ich meine, es war natürlich eine totale Schockstarre im Block, auch wenn, also ich fand es vorhin sehr, sehr gut zusammengefasst, Lou, du hast das ganz am Anfang oder relativ früh gesagt, ne, dass man immer auf diesen Knoten wartete, der geplatzt ist und der ja dann eigentlich so nur nach innen sich so vergraben hat am Ende. So, ne? Es war ja jetzt nicht so, man ist nicht aus allen Wolken gefallen. Trotzdem war dieses Stadion natürlich, musste dieses Stadion sich mal berappeln. Es gab keinerlei Pfiffe, keinerlei Unmut, nichts davon. Sondern nachdem man kurz mal erstarrt war, hat man einfach nochmal der Mannschaft Applaus gespendet und dann ist auch die Mannschaft ja gekommen und es war doch irgendwie auch schönes Sehen, weil du irgendwie siehst, da haben sich gegenseitig eine ganze Saison lang Fans und Mannschaft sehr viel gegeben.
Ja, ich glaube, Kastenmeier ist es halt besonders auch, ne, der da halt irgendwie hingeht, ja. und Uchino aufgeht. Ja. Ich glaube, nur zur Vollständigkeit halber müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Wort dazu verlieren.
Ja, steht der Appelkamp auf.
Müssen wir auch nochmal ein Wort dazu. Ja, also ich glaube, ne, wir sind jetzt schon so ein bisschen eigentlich im Aftermath irgendwie von dem Spiel im ersten Beginn des Verarbeitens, aber wir müssen, glaube ich, zur Vollständigkeit noch ein Wort drüber verlieren, warum nicht jemand anderes geschossen hat als Uchino. Ist das für euch ein Thema? Ich weiß, dass es für sehr, sehr viele Fans ein Thema ist, natürlich auch in den Medien ein Thema ist, dass da zum Beispiel ein Emma oder ein Zimmermann nicht geschossen haben. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch in Frage gekommen wäre. Da Ferner hat auch nicht geschossen. Ich glaube, alle anderen
hatten zu dem Zeitpunkt schon geschossen.
Das ist der einzige. Genau.
der einzige, auf den ich gekommen bin. Also weil Emma und Simbo ja anscheinend auch komplett nicht mehr stehen konnten. Carsten Meyer ist der einzige, auf den ich noch gekommen bin, der sich ja das auch schon mal zugetraut hatte, einen Elfmeter zu nehmen und den verwandelt hat.
Das war ehrlicherweise auch mein Gedanke. Auch da also, kein Vorwurf. Ja, genau. Also da denke ich halt auch, wenn Carsten Meyer sich nicht gemeldet hat, ne, würde es auch seinen Sinn haben. Also den hätte ich ehrlicherweise aus meiner Perspektive auch am liebsten gesehen. Vielleicht sogar auch genau wie das, glaube ich, in Nürnberg war. War er da, hat er da auch als allererster überhaupt geschossen? Also auf jeden Fall hat er da, auf jeden Fall hat er sich da relativ früh gemeldet. Aber ich glaube, wenn halt ein Torwart sich nicht meldet, sondern sich einfach auf seine zu haltenden Elfmeter konzentrieren will, ist es halt völlig klar. Also bestimmen würde ich einen Torwart niemals als als Trainer. Und dass dann halt ein Zimmermann und ein Emma, die halt einfach dann auch auf Positionen gespielt haben, wo sie absolut nicht auszutauschen waren. Also Zimmermann konnte ja auch nicht mehr ausgetauscht werden, weil Uccino ja schon auf dem Platz stand. Dass das natürlich absolut keine Option dann ist, glaube ich, solchen Leuten zu sagen, ihr müsst schießen, wenn einfach klar ist, dass die so breit sind, dass die einfach die Konzentration nicht mehr aufbringen können. Gehe ich da komplett mit, dass man da auch einen Uccino schießen lässt. Der hat sich ja anscheinend auch schon für die ersten 5 Elfmeter gemeldet. Keine Ahnung. Ich finde den einfach, das ist einfach so ein grundcooler Typ so und auch einfach jemand, der ja diese Saison auch schon gezeigt hat, dass er halt ein Big Game Player ist. So, der musste im Pokalspiel gegen St. Pauli halt super früh eingewechselt werden und hat dann 110 Minuten ungefähr das beste Spiel abgeliefert, was er halt je für die Fortuna abgeliefert hat. Und Pauli macht halt nur in der Nachspielzeit der Verlängerung das 2-2, weil Uccino halt gerade mit Krämpfen an der Seitenlinie liegt. Sonst fällt dieses Tor halt auch ziemlich sicher nicht, wenn jeder gerade nicht diese Überzahl haben. Also für so einen Spieler ist einfach immer Platz in meiner Mannschaft. Und ja, und dass man halt eben auch in der Ferner vielleicht dann nicht schießen lässt, wenn man sich anschaut, wie wenig der in dieser Saison, aber auch über die vergangenen Saisons überhaupt mal irgendwie das Tor getroffen hat, für die Fortuna noch gar nicht. Plus, dass er halt beim Pokalspiel gegen St. Pauli ja derjenige, der Fortuna ist, der halt auch den Elfmeter verschießt, finde ich eigentlich logisch. Also im Grunde genommen ist eigentlich Uccino zu diesem Zeitpunkt halt der logische Schütze. Und ja, das hat dann eben leider nicht sollen sein. Ja, Moritz, du hast auch schon jetzt total gut halt irgendwie diese Momente des Realisierens, des ersten Verarbeitens angesprochen. Tim, du zu Hause vor dem Fernseher, wie viel hast du davon überhaupt noch mitbekommen? Hast du direkt ausgeschaltet? Wie bist du da so mit umgegangen? Hat man da noch, ist das irgendwie im Fernsehen noch gut rübergebracht worden?
Ehrlich gesagt, musste ich direkt ausschalten, aber nicht direkt ins Bett gehen, sondern einfach noch mal ein bisschen drüber nachdenken, aber ich hatte keinen Bock mehr, das mir anzugucken. Ich musste euch dann noch schreiben, dass wir heute die Aufnahme canceln, was ich dann am Tag danach zurückgenommen habe.
Ja, ich glaube, das Gefühl können wir auf jeden Fall alle ganz gut nachvollziehen. Also ich habe mich jetzt auch an dem Montag nicht unbedingt in den nächsten Tagen mit Freude hier diesen Podcast heute aufnehmen sehen.
Ja, so viel Freude hat es auch nicht bereitet, muss ich gestehen. Mit euch zu sprechen macht immer Freude, aber ja. Das Thema. Also ich muss sagen, die Katharsis hat noch nicht so ganz eingesetzt.
Nee.
Ja, ich glaube trotzdem, dass es halt gut ist und es hilft auch im richtigen Moment, dem Moment, wo man sich selber aussucht, auch vielleicht nochmal das ein oder andere Bild anzugucken. Auch einfach, um vielleicht auch nochmal bewerten zu können, wenn man in die Gesichter der Spieler schaut, was da passiert ist, weil ich glaube, das ist wichtig, um halt auch in der nächsten Saison und im Sommer gut bewerten zu können, wie halt eben die Mannschaft darauf reagiert. Und
ja, aber also
nee, also es gab ja wirklich einige Bilder.
Ich mag das ja, dass wir jetzt hier mit was Positivem rausgehen wollen. Aber ganz im Ernst, da werden wir dann bei der Saisonrückschau nochmal genauer drauf eingehen. Das Gesicht dieser Mannschaft wird im nächsten Jahr ein komplett anderes sein. Da gehe ich von aus, dass da ganz viele gehen werden. Und dass man deshalb auch nächstes Jahr, und damit möchte ich eigentlich auch alles zum Montag gesagt haben, vielleicht nicht direkt wiederum angreift. Das ist nämlich das, was mich den Fernseher hat ausschalten lassen. Direkt einer der Erstgesprächspartner nach Ende dieses Spiels war Klaus Allofs im Fernsehen. Und das hat mich den Fernseher ausschalten lassen, weil er natürlich kurz gesagt hat, wie bitter das ist, aber relativ schnell in diesen Abhaken-Angriffsmodus nächstes Jahr greifen wir wieder an, übergegangen ist. Was ja übrigens auch auf den Videobildschirm auf ein neues in 2024, 2025 sofort zu sehen war. Und in dem Modus bin ich halt 5 Minuten nach Spielende nicht. Und deshalb konnte ich mir das nicht mehr weitergeben. Und ich bin da auch heute noch nicht. Und ich bin da wahrscheinlich auch bis Ende September nicht, bis dann der Transfermarkt zu ist und man guckt, mit was für einem Kader man das angeht.
Was Zjollis dann den Tränen nahe oder mit unter Tränen winkend eine langsame Runde noch durchs Stadion geht oder durch Teile des Stadions, macht es auch nicht schöner.
Ja, auch Johannesson war so jemand, der da irgendwie 5 Kilometer lang ins Meere, ins Leere einfach geblickt hat und der zu den 2, 3 Spielern gehört, die gar nicht den Rasen verlassen haben. So bei dem ist, glaube ich, auch in dem Augenblick so ein bisschen die Erkenntnis eingesackt, dass es das dann vielleicht gewesen sein könnte. Da sind natürlich auch noch viele andere dabei. Ich glaube wirklich, dass wir da am besten zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen.
Sprechen wir nicht jetzt drüber.
Nee. Genau, aber ich kann auf jeden Fall sagen, bei mir ist es anders als bei Tim. Also ich habe das natürlich auch irgendwie alles noch nicht wirklich verarbeitet, aber ich habe richtig Bock, die Mannschaft im nächsten Jahr dabei zu begleiten, das gerade zu rücken. Es gibt super viele Sachen, die dagegen sprechen. Ich glaube auch nicht wirklich daran, dass das passieren wird. Dass ich Klaus Allofs sehr kritisch sehe und vor allen Dingen die Aufgabe, die jetzt vor ihm liegen wird, nämlich mit noch weniger Geld einen noch größeren Kader, einen noch schlagkräftigeren Kader zusammenzustellen, ist da die Hauptsache. Aber das sind jetzt halt irgendwie alles Sachen, mit denen beschäftige ich mich jetzt gerade nicht konkret. Das werden wir alles jetzt im Sommer machen und im Sommer begleiten. Aber ich habe richtig Bock auf diese nächste Saison jetzt schon, trotz allen Schmerzens, weil es auch einfach die geilere Liga ist. Und natürlich noch hat uns halt kein Spieler verlassen. Wenn jetzt, weiß ich nicht, nächste Woche Ao Tanaka irgendwo anders vorgestellt wird, ich glaube, dann wird bei mir erst so richtig dieser ganz große Schmerz einsetzen, wenn es wirklich konkret ist. Weil mich, glaube ich, werden wirklich die Spieler, die Fortuna jetzt halt verlassen werden, mehr schmerzen, als dass wir nicht erste Liga spielen.
Und ja.
Wie ist es bei dir?
Oder so ja, doch. Nee, aber das würde ich auch sofort unterschreiben. Also mir geht es ja schon darum, dass ich die Mannschaft total sympathisch fand und dass das Gesicht sich total ändern wird und mir da schon so ein paar Gesichter fehlen werden. Ich glaube allerdings auch, dass das zur Folge haben wird, diese Abgänge, dass man nächstes Jahr nicht wie in diesem Jahr nur Glücksgriffe tätigen wird bei den Verpflichtungen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das ein langer Anlauf wird, um wieder genau an der Stelle zu stehen, wo die Tür sperrangelweit aufsteht und man nur noch durchgehen muss in die erste Liga. Das wird ein sehr langer Anlauf. Da gehe ich von aus.
Moritz?
Hörte mir von mir da jetzt ein Statement zu. Ja, ich bin da eher bei Tim.
Ja, als Abschluss, ne? Wie gehst du jetzt aus diesem Spiel raus? Wie schaust du auf den Sommer?
Also gut. Ich muss sagen, ich verspüre eine gewisse Erleichterung, dass jetzt diese Aufnahme auch zu Ende ist und auch, dass man jetzt ein bisschen Abstand zu dem ganzen Thema gewinnen kann. Also wir haben noch gar nicht festgelegt, wann unsere Rückschau kommt. Ich schätze immer in den nächsten 1 bis 3 Wochen. Das finde ich, das fühlt sich nach einer Erleichterung an. Und worauf ich mich freue, ist halt wieder in diesem Block zu stehen und ein bisschen das Gefühl zu haben, ja, es geht halt, es ist halt alles wie immer. Also wir sind halt immer noch die Fortuna, wir spielen immer noch zweite Liga, wir spielen auch irgendwann nochmal erste Liga. Wir haben eine geile Saison hinter uns und der Abschiedsschmerz über zu dieser Saison und zu den Spielern und einigen Protagonisten dieser Saison wird groß sein. Andere Sachen, ja, so wie unsere Bekanntschaften im Block und so, es ist ja alles was das überdauert und die Fortuna überdauert das sowieso alles. Und ja, ich glaube, ich bin eher in dem Moment und bin optimistisch, nicht was die Platzierung, Endplatzierung der nächsten Saison angeht, aber optimistisch, dass die Fortuna niemals untergeht.
Ja, gehe ich auf jeden Fall auch komplett mit. Am Ende bin ich wirklich davon überzeugt, solche Spiele, solche Momente können halt eine Mannschaft und einen Verein brechen, aber das wird der Fortuna nicht passieren. Die Fortuna wird daraus gestärkt hervorgehen, wir alle werden daraus gestärkt hervorgehen und werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder angreifen. Dann werden wir auf jeden Fall das Ganze auch wieder begleiten. Wir werden noch ein letztes Mal, wie schon angekündigt hat, nochmal unseren Saisonrückblick aufnehmen in den nächsten vermutlich 1 bis 3 Wochen. Dann auch hoffentlich wieder mit dem Jan. Und ja, bedanken uns sehr, dass ihr uns heute trotz allem zugehört habt und freuen uns auch sehr, wenn ihr uns in der nächsten Saison und vor allem auch beim Saisonrückblick wieder zuhört. Und ja, wünschen euch bis dahin alles Gute. Und ja, bis dahin.
Ciao. Macht's gut.
Ciao.